Zurück zur Natur scheint für viele von uns kein Weg zu sein. Alternativlos ist unser Kapitalismus, unser Neofeudalismus oder Neoliberalismus, wie wir ihn auch gerne nennen. Denn keiner von uns möchte gerne wieder in einer Höhle leben, unter steinzeitlichen Bedingungen Feuer machen müssen, um seine Gesundheit bangen, früh sterben und mit seinen Mitmenschen um das letzte Stückchen Fleisch kämpfen müssen und frieren. Ganz anders scheint die neue Archäologie die Geschichte zu beschreiben, in der vor 12.000 Jahren unsere Vorfahren anscheinend gelebt haben, in einer Megalithenkultur, matriarchal strukturiert, ohne Waffen, in denen es Überfluss gab. Viele sprechen auch vom goldenen Zeitalter, vom Paradies. Dass dem so ist, dass dem so sein kann, davon können wir eigentlich nur, darüber können wir nur spekulieren. Denn die meisten Hinweise darauf sind uns verloren gegangen. Es könnte intrinsisch in uns gefunden werden, dass es so eine Zeit gegeben haben könnte. Dass es ganz konkret dieses möglich wäre, in Harmonie mit den Menschen, die uns umgeben, in einer Gruppe, im Wald zu leben und unsere Tiere, die Pflanzen, unsere Mitwelt ganz generell zu lieben und zu ehren und von ihr ernährt zu werden, davon berichtet uns Bastian Barucker. Er ist ein ganz fleißiger Autor mit seiner eigenen Wildnisschule und Weiterbildungszentren und erzählt uns, wie er ein Jahr im Wald gelebt hat, in Nordamerika, aber auch, worauf es ankommt, was wichtig ist, wenn wir alternative Wege gehen wollen. Und er sagt, wir können es, denn er hat es selber ausprobiert und ist damit sehr, sehr glücklich. Freut euch auf dieses Interview. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und es ist bereichernd, so einen glücklichen Menschen zu hören, der so tolerant, so unterschiedliche Bereiche in seinem Leben beleuchtet hat und ein sehr breites Spektrum an Wissen besitzt und das auch regelmäßig veröffentlicht. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden wegen einer seiner Schriften, die er allerdings übersetzt hat, und daraufhin habe ich andere Bereiche von ihm entdeckt, die mich sehr überrascht haben. Deswegen hat mir dieses Interview nicht nur im Vorfeld Spaß gemacht, sondern mich langfristig bereichert. Viel Spaß. Hallo Bastian.
Hallo.
Ich freue mich, dass du zu uns gefunden hast auf unserem kleinen Blog bzw. unserem Podcast über Permakultur und ganzheitliche Ökosysteme. Ich habe dich eingeladen, weil ich von dir ein paar Beiträge gesehen habe und nun merke, dass du sehr aktiv bist und im politischen, aber auch vor allem in der Wildnispädagogik. Kannst du dich einmal für unsere Zuhörer vorstellen, bitte? Mhm.
Genau, also ich heiße Bastian Barucker, ich bin Wildnispädagoge und Prozessbegleiter, also im Bereich Körperpsychotherapie. Ich bin Vorstand eines Kindergartens und ich bin Vater und bin so ungefähr seit 15, 16 Jahren ich nenne es immer so, auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Also mich beschäftigt die Frage, was ist wo ursprünglich, was ist wo natürlich und wie sieht das aus, ein ursprüngliches Leben, und habe mich da einfach in verschiedenste Lernumfelder gebracht, wo ich darüber mehr erfahren könnte.
Okay, und wie sah da deine Weiterbildung aus? Also was hast du für Kurse besucht oder wie hast du das gemacht, dass du da deine dass du dich in dem Bereich bilden konntest?
Also ich habe früh gemerkt, dass ich nicht einen normalen Bildungsweg gehen will, also früh vielleicht nach dem Abitur, und habe mich da schon mit Bildung beschäftigt und habe gelesen, dass es genügend Menschen gibt, die sagen, naja, so klassische Bildung im Sinne von Universität und Schule ist vielleicht gar nicht das Beste. Und deswegen habe ich entschieden, dass ich meine Bildung in die Hand nehmen will und habe mir überlegt, was ich so machen will. Und da kam mir im Wald leben, fand ich spannend. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wo kann ich in Europa sowas lernen, und habe sozusagen Orte angefragt, die dieses Wissen vermittelt haben. Eine Überlebensschule war das und habe sie gefragt, hey, kann ich nicht bei euch was lernen? Ich habe zwar keine Ahnung und auch kein Geld, konnte also keine Kurse besuchen, sondern ich musste meine Arbeitskraft anbieten und als Gegenleistung wollte ich lernen und habe 3 Jahre eine Lehre zum Überlebenstrainer gemacht in Österreich und habe nach diesen 3 Jahren gemerkt, dass ich gerne wissen wollen würde, wie wäre das, wenn ich diese Wildnis-Skills leben müsste, nicht im Workshop, sondern in echt. Und habe dann einen Ort gefunden in Nordamerika, die Teaching Drum Outdoor School. Und da habe ich einmal ein Jahr im Wald gelebt und einmal ein halbes Jahr im Wald gelebt mit einer Gruppe von Leuten. Und habe natürlich auch noch Kurse belegt bei Spurenlesern oder Kurse bei anderen Wildnismentoren aus Europa, aus Nordamerika, aus Kanada, verschiedenste Art. Also ich habe mir so selber so ein Curriculum zusammengebastelt und bin dann immer dahin gefahren, wo ich was Spannendes fand. Und genau, so ging dann mein Lernen Schritt für Schritt und selbst organisiert, aber meistens ziemlich aufregend und ziemlich intensiv.
Okay, also das heißt, das, was du da gelernt und gesehen hast, kann man sich das so ähnlich vorstellen, wie wir das von Rüdiger Neberg kennen? Oder war das eher so mit ursprünglichen Völkern zusammen? So, oder war das was Neumodernes, so New Age oder Richtung John Young? Oder war das eher eine spirituelle Ebene? Also was sind da diese Ausbildungsfelder gewesen, die du durchlaufen hast?
Also es war immer die Frage, wie haben native Völker, indigene Völker mit der Erde zusammengelebt oder auch miteinander. Also es ist kein Survival oder kein militärischer Ansatz oder sowas, sondern es war immer die Frage, okay, wie gehen diese nativen Techniken? Und John Young war auch einer davon, aber es war sehr traditionell auf eine Art und immer mit der Frage, okay, wie haben in der Region die Leute gelebt? Und dann habe ich diese Skills gelernt. Also wie geht Korbflechten, wie geht Spurenlesen, wie geht Feuer machen, wie baue ich Hütten? Und das war so der Anfang. Als ich in Österreich gearbeitet habe, natürlich viel auf, wie hat der Ötzi das gemacht, wie haben das die Leute da vor Ort gemacht? Und dann kam aber dazu natürlich, dass ich, als ich im Wald gelebt habe, dass die Fragen aufkamen, wie lebt man als Gruppe zusammen, wie funktioniert Kommunikation? Und auch da wiederum gab es dann Lehren, in dem Fall von den Ojibwe, das waren die Leute, die da vor Ort gelebt haben bei uns, nicht direkt von den Natives, aber von Leuten, die viel bei denen studiert haben. Wir hatten auch Besuch von Natives. Und dann war so die Frage, okay, wie haben sie sich organisiert? Wie funktioniert das Leben im Clan? Und dann kam so Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und soziale Skills dazu, die sich dann als natürlich total wichtig herausstellten, wenn man draußen im Wald nicht alleine, so wie Rüdiger Neberg zum Beispiel, der lebt ja nicht mit einer Gruppe von Leuten draußen oder jedenfalls meistens nicht, sondern wie lebt man eigentlich als Gruppe im Wald und wie kommt man da klar und wie hat man dann ein gutes Leben? Also diese ursprüngliche Lebensweise als Gemeinschaft im Wald, das war so der Nordstern, der Nordpolarstern, um das sich alles drehte.
Also John Young lehrt ja, soweit ich das verstanden habe, viel auch die Sprache der Natur, also angefangen von den Gestirnen, dass man da das mit bestimmten verbindet und sich erdet mit, ja, mit den Kräften der Natur, bis hin zu, dass man die ja, im Nassen, beim Regen immer noch ein Feuer machen kann. Wobei, glaube ich, das Hauptfeld, wo er sehr berühmt geworden ist, auch diese Sprache der Natur ist, also die Sprache der Singvögel und ja, dass man genau versteht, dass man zuhört, ne? Dass man so zur Eule wird und dass man da ja stundenlang sozusagen im Wald sich als Teil des Waldes bewegen kann. Verstehe ich das richtig?
Also ja, auf jeden Fall auch. Die Sprache der Vögel ist ein wichtiger Teil seiner Arbeit. Für mich der wichtigere Teil ist seine Suche nach Kulturelementen auf den verschiedenen Kontinenten bei nativen Völkern. Also was sind verbindende Elemente von indigenen Gemeinschaften? Welche Kulturelemente haben die? Haben die alle Initiationsriten? Haben die alle Willkommensrituale? Haben die alle Lieder? Und da hat er sich auf die Suche gemacht, um zu schauen, was verbindet die alle? Und vielleicht sind das sozusagen Merkmale einer ursprünglichen Kultur. Und immer wenn er die an mehreren Orten gleichzeitig gefunden hat, war so die These, hey, wahrscheinlich sind es natürliche Kulturelemente oder vielleicht auch universelle Kulturelemente, natürlich bei aller Vielfalt, die es bei diesen Leuten gibt. Und hat sich ganz, ganz viel Gedanken darum gemacht, wie haben eigentlich Gemeinschaften sich so aufgestellt, dass dort Lernen stattfinden konnte. Und zwar Lernen, was er nennt es unsichtbar ist, also Lernen ohne Schule, ohne klassische Schule. Und das war auch mein Anknüpfungspunkt an John Youngs Arbeit, ist die Kunst des Mentoring. Das war immer die Frage, wie geht Lernen ursprünglicherweise und nicht das Modell, Experten sitzen, stehen vorne und vermitteln Wissen an nicht so erfahren oder nicht so viel Wissende. Und das, glaube ich, war eins der wichtigsten Sachen, die er auch geschafft hat, ist dieses Lernen, diese Frage nach ursprünglichen Lernen, nach ursprünglicher Kultur, nach Kulturelementen, die vielleicht zivilisierten Kulturen verloren gegangen sind, da eine Spurensuche zu beginnen und die Fragen zu stellen, was fehlt uns da, was war vielleicht mal ursprünglich für uns und was bräuchten wir, um uns als Menschen unserer Kultur gut eingewoben und ganz zu fühlen.
Okay, das sind ja spannende Fragen. Hast du denn auf deiner Suche da auch schon teilweise Antworten drauf gefunden? Also was konkret so in dem Bereich, was bräuchten wir, um zu so einem Leben zurückkommen zu können? Also die Vorteile, ja, können wir danach nochmal klären, aber was glaubst du, müsste, also wie müsste so eine Gesellschaft aussehen, damit man da ernsthaft drin leben könnte?
Ja, das ist ein großes Feld. Also da können wir, glaube ich, ein paar Dinge rauspicken. Ich habe immer gehört, als ich damit angefangen habe, so, ja, wir können ja nicht zurück in den Wald und wir können ja nicht zurück zum Ötzi. Weil ich saß natürlich oft irgendwo im Museum und habe mit Fellklamotten Feuer gemacht. Die Leute fanden es nett, aber alle waren klar, wir können ja nicht zurück in den Wald. So. Ja, kann man ja sagen, man könnte auch nein sagen, das ist eine persönliche Entscheidung, aber bei der Anzahl an Menschen wird es sicherlich schwierig manchmal. Aber die viel wichtige Frage ist eigentlich, welche Elemente, die früher uns geholfen haben, könnten wir denn heute noch leben? Und das ist unabhängig davon, ob ich in einem Haus lebe oder nicht. Und ich glaube, da gibt es ganz schön viele. Also wenn ich pick mal nur ein paar Dinge raus. Wenn ich mir überlege, ich selber begleite Jugendliche in Jugendlicheninitiationen, also vom Kind zum Jugendlichsein. Und wenn man da auf die Suche geht in indigenen Kulturen, ist klar, dass Kinder und Jugendliche immer Übergänge überlebt haben, rituelle Übergänge. Die sahen sehr verschieden aus, aber die gab es eigentlich fast immer, meines Kenntnisstands. Und warum haben sie das gemacht? Naja, weil Indigene leben draußen, die wissen, das Leben ist zyklisch, das Leben hat Jahreszeiten, Veränderungen, und es ist gut, diese anzuerkennen, wahrzunehmen. Und natürlich das menschliche Leben auch. Und deshalb hatten Natives die Angewohnheit, diese Übergänge für Jugendliche und Kinder mitzugestalten. Ich glaube, weil sie wussten, dass Jugendliche und Kinder das brauchen, zu wissen, wo stehe ich denn gerade im Rad des Lebens. So, jetzt kann man sich sagen, ja, das haben die Natives gemacht, aber das können wir natürlich auch machen. Und ich mache es zum Beispiel auch und sehe, dass es Jugendlichen gut tut, wenn die Gemeinschaft sich um sie versammelt und ihnen einen Rahmen bietet, um einen bewussten Schritt zu machen, um zu sagen, hey, ich verlasse eine Jahreszeit meines Lebens und gehe in eine nächste Jahreszeit. Das ist so ein Punkt. Ja, dann nehmen wir den nächsten Punkt: gemeinschaftliches Zusammenleben. Ja, wir können vielleicht nicht alle in den Wald gehen, aber wir können uns alle fragen, ob es sinnvoll ist, dass wir isoliert in kleinen Kisten leben. Gerade wenn wir eigene Kinder haben oder vielleicht Familien sind, dann fällt ganz schnell auf, dass ganz viele Probleme, die das mit sich bringt, sind Probleme, weil wir zivilisiert leben im Sinne von sehr, sehr weit weg voneinander und sehr distanziert. Ja, und ist jetzt der zweite Punkt. Also gemeinschaftliches Leben ist auf jeden Fall ein indigene Technik, Kulturelement. Wir haben im Wald lebend als Jäger und Sammler eigentlich fast immer in Gemeinschaft gelebt, außer in besonderen Situationen oder in kleinen Ausflügen. Aber wir sind grundsätzlich Gemeinschaftswesen. Und jetzt könnte man weitergehen, man könnte zur Ernährung gehen. Also das ist natürlich ein Riesenfeld.
Ja,
Aber das waren jetzt zwei Punkte, die aufmalen können. Also es gibt Aspekte unseres Lebens, die waren mal ursprünglich natürlich. Und ich sage jetzt mal so 98% unserer Existenz als Homo sapiens waren wir Jäger und Sammler. Und wir können uns diese Kulturelemente zurückholen, wenn wir denn wollen, ohne dass wir nur mit Lendenschurz und eigenen Lederklamotten im Wald leben, die diese aber trotzdem wichtig für uns sind und uns gut tun, damit wir psychisch, emotional, gesund und zufrieden sind.
Und was glaubst du, woher kommen diese Widerstände? Warum wird das so? Also ich habe genau die gleichen Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, dass die Leute sagen, ja, wir wollen ja nicht zurück in die Höhle. Oder halt Aussagen, Selbst bei einem der letzten Interviews von Ken Jebsen, wo er sagt, ja, ich will ja nicht mit dem Laptop in der Höhle sitzen, wo ich mich frage, warum eigentlich nicht? Also was sind die Widerstände? Warum sind die meisten nicht bereit, auf diese Technik zu verzichten? Wo wir doch jetzt sehen, dass es immer mehr Nachteile gibt und dass halt nichts umsonst ist im Leben. Und wenn wir halt langfristig diese Technik so benutzen, wie sie jetzt ist und das halt nicht nachhaltig, dass dann diese Welle auf uns zurückschlägt. Also vielleicht nicht in diesem Leben, aber vielleicht auf die von unseren Kindern oder Kindeskindern. Weil ein nicht nachhaltiges Leben wird ja dann irgendwann seine Konsequenzen, ja, grausamst oder auch nicht zeigen. Warum wollen die Leute nicht zurück? Wovor haben sie Angst?
Ich glaube, die meisten Leute also verbinden im Wald sein mit Mangel, mit ganz starken Entbehrungen und mit Diskomfort. Weil ganz wenige Menschen haben mal so lange im Wald gelebt und haben auch genügend Skills, um zu merken, was es für ein tolles Leben ist. Deshalb kann man ihnen es eigentlich nicht vorwerfen. Sie denken immer, wenn sie in den Wald müssten, müssten sie auf wahnsinnig viel verzichten. So. Und sie haben sozusagen Werkzeuge in der Hand, die erfüllen Grundbedürfnisse für sie. Also der Laptop, nehmen wir mal an, der erfüllt ja ganz viel. Der erfüllt Verbundenheit, soziale Interaktion, vielleicht Kreativität, Schöpferkraft, wenn ich daran schreibe oder so. Das heißt, wenn ich den abgeben wollen würde, oder wenn ich ihn abgeben würde, würde ich denken, wenn ich nicht weiß, dass es auch anders geht, oh Gott, dann verliere ich alle diese Möglichkeiten. Wenn jetzt jemand dann erfährt, oh, er ist im Wald und er hat die Community, die Gemeinschaft um sich, braucht also den Laptop gar nicht dafür und er macht schicke Körbe oder er macht tolle Kleidung und kann so schöpferisch tätig werden, dann würde er Stück für Stück merken, ganz langsam, dass das Bedürfnis, was er eigentlich hat, auch befriedigbar wäre ohne. Der Laptop ist nur ein Beispiel. Und das braucht aber die Erfahrung damit. Es ist also schwer, jemanden vorzuwerfen, ja, wieso hast du denn so viel Angst davor, wenn er noch nie erlebt hat, wie cool es ist und wie komfortabel es sein kann, im Wald zu leben und da zu sitzen und zu merken, boah, alles, was ich brauche, ist hier um mich rum, meine Leute sind um mich rum, ich brauche den Rest gar nicht, dann gebe ich ihn gerne weg. Und da liegt ein großer Punkt, dann liegt ein anderer Punkt da drinne, dass wir als vielleicht moderne Menschen identifizieren uns vielleicht auch gerne über unseren Fortschritt. Und denken, wir haben ja schon so viel geschafft und sind so toll. Und wenn wir jetzt zurückgehen würden, müssten wir uns eingestehen, vielleicht war unser Fortschritt gar nicht so toll. Also wenn man sich überlegt, dass Jäger und Sammler im Durchschnitt am Tag 3,5 Stunden gearbeitet haben, dann hatten sie ihre Grundbedürfnisse befriedigt. Und dann kam die Landwirtschaft und es ging hoch auf 10, auf 12 Stunden. Und wir sind ja immer noch dabei, Maschinen zu bauen, in dieser Hoffnung, dass die uns bald die Arbeit abnehmen. Ist aber nie eingetreten. Die Leute arbeiten mehr, sind mehr gestresst, es ist alles noch vermeintlich effizienter, aber trotzdem sind ja alle noch mehr am Arbeiten. Und meine Vermutung ist, eigentlich sehen wir uns nach unserem ursprünglichen Zustand. Aber wir erreichen den nicht, weil wir leben auf eine Art und Weise, die das gar nicht möglich macht, egal wie viele Maschinen wir noch bauen werden. Aber ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, unsere tiefe Sehnsucht nach, ey, weniger arbeiten, mehr Gemeinschaft, mehr Freizeit, kommt eigentlich daher, dass wir den allergrößten Teil unserer menschlichen Zeit so verbracht haben. Nur den meisten ist es nicht klar, weil sie es nie gelernt haben und abgespeichert haben als wahnsinnig hart und entbehrungsreiche Zeit, Jäger und Sammlerleben. Zum Glück haben wir Landwirtschaft erfunden und uns weiterentwickelt. Aber wer sich zum Beispiel also die Arbeitszeit anguckt, wer sich die Diversität und Vielfalt der Ernährung anguckt, wer sich die sozialen Verbunde anguckt und die Nähe, die da stattfinden, wer sich die Beziehung zu Kindern anguckt, der wird sehen, dass das Jäger- und Sammlerleben, das war bestimmt auch hart, aber es war auch sehr, sehr nährend, sehr, sehr schön. Und das weiß aber fast niemand. Also jedenfalls niemand, den ich kenne.
Ja, es ist allerdings auch so, dass ja nur ein paar Sachen weggefallen sind. Also wenn ich jetzt an Nordamerika denke, also im Osten zumindest, hatten wir ja diese riesigen Kastanienwälder, die dort die Leute ernährt haben. Die Flüsse waren voller Lachse an der Westküste. Wenn wir hier an Europa denken, Zentraleuropa war voll mit Haselnüssen und großen, ja, Megaherbivoren, ne? Also diesen, wie sagt man, den Pflanzenfressern, ne? Vom Mammut übers Wollnashorn bis hin zum Biber. Das heißt, wir hatten ja in der Steinzeit nochmal einen ganz anderen Luxus,
sozusagen von diesem Überreichtum der Natur, in dem wir uns als Mensch, als Homo sapiens dann auch entwickeln durften und bestimmt da auch Zehntausende von Jahren sehr, sehr gut gelebt haben und vielleicht auch Hochkulturen aufgebaut haben, die dann wieder verschollen sind, wo wir halt nur ahnen können, was waren die Amazonen oder was war diese Megalithenkultur. Ist es jetzt, wo wir das Kastaniensterben hatten, wir haben in Südamerika ja auch jetzt mit Graham Hancock, der hat da ja ein paar Forschungen zu populär gemacht, dass wir da riesige Strukturen hatten von Fischteichen, Terra Preta, diese Chocolatalis, also diese Waldgärten aus Paranussbäumen, Kakaopflanzen und Kupuasu und vom Tabak über Maracuja bis hin zur Papaya. Und so ähnlich sah das ja in Europa teilweise auch aus. Wenn wir uns vorstellen, wir hatten pro Hektar immer zwei, drei Eichen, die haben wir schön gepflegt. Und dann halt drumherum diese Walnuss, diese, Entschuldigung, die Haselnusssträucher und konnten dann unsere Schweine und Rehe relativ nachhaltig und lange so bewirtschaften. Erst, also bei dem Wasserbüffel weiß ich es jetzt, so dass vor 8000 Jahren die wild waren. Und dann haben wir sie nicht ganz ausgerottet, sondern wir haben sie ja domestiziert. Und so konnten die hier auch in Mitteleuropa überleben und dann konnten wir mit den Tieren weiterhin in diesen Waldgärten leben. Ist uns nicht einfach auch zu viel verloren gegangen? Also weil nach Sibirien zurück, wo jetzt vielleicht was Ähnliches möglich ist mit diesem Pleistozänen Park oder in dem, wie das so eine Anastasia-Bewegung propagiert, in den Zedernwäldern. Wir haben ja diese Flüsse nicht mehr in Europa, die voll sind mit Aalen oder mit Lachsen. Glaubst du, dass es trotzdem möglich wäre? Und anschließend noch die Frage, wie wichtig ist denn eigentlich diese Landfrage? Also, wenn man beobachtet, wie das sich in Europa, gerade jetzt in Deutschland, sagen wir mal vor 2500 Jahren bis heute entwickelt hat, dass viele Kriege, also mit den Römern, mit der Privatisierung und dem Privatrecht, wie das Daniela Dahn dann auch beschreibt, dazu eigentlich die Gesetze geschaffen wurden, um Privateigentum zu beschützen und die Kirche im Endeffekt auch dafür gesorgt hat, vielleicht sogar durch Urkundenfälschung, dass den Menschen das Land weggenommen wurde und dass dann die Bauernkriege viel um dieses alte Recht, um diese Allmenden, die die Menschen früher hatten, dass diese Bauernkriege halt deswegen geführt wurden, weil man den ja, das Land praktisch weggenommen hat. Also meine Frage, um das kurz zu fassen, haben wir die Ressourcen vom Land noch, die so reich sind? Also wovon könnten wir uns ernähren und was würde das Leben so einfach machen, wenn wir in den Wald gehen würden? Und wie wichtig ist die rechtliche Frage des Landes? Also haben wir überhaupt die Möglichkeit, wie jetzt hier zum Beispiel in der Ukraine, da steht jedem 2 Hektar Land zu, plus Allmendeflächen. Haben wir das in Deutschland oder in den Industriestaaten noch?
Na, ich glaube, man kann beide Fragen relativ leicht mit Nein beantworten. Also natürlich je nachdem, wo man jetzt ist, aber wenn man sich den Wald in Deutschland, ich rede jetzt mal nur von Deutschland vielleicht, anguckt, dann ist natürlich wahnsinnig viel Vielfalt, wahnsinnig viel Essen, wahnsinnig viel Kalorien sind verloren gegangen. Natürlich gibt es teilweise auch hohen, hohen Wildbestand, aber ich glaube, das ist so eindeutig, dass der Einfluss des menschlichen Landwirtschaftens, aber generell Wirtschaftens, so, so desaströs auf die Landwirtschaft ist und auf die Tiere, Pflanzen, auf die Erde, dass es natürlich nicht möglich wäre zu sagen, wir gehen jetzt einfach zurück und haben den gleichen Überfluss, den wir ursprünglich hatten. Also da spricht ja auch der Marshall Salen von die ursprüngliche Überflussgesellschaft. Die braucht natürlich eine natürliche Grundlage. Und die sind wir dabei, so kaputt zu machen, dass wir es gar nicht können, so zurückzugehen. Natürlich haben wir gerade, wo ich lebe, große Wildbestände, aber wir haben einfach wahnsinnig viel Landwirtschaft und Fläche. Und deshalb gibt es nur noch, also da bin ich jetzt auch nicht Experte, aber es gibt einfach auch nicht mehr viele Orte, wo ich überhaupt noch an dieses ursprüngliche, wilde, schöne Natur herankomme, um da so leben zu können, wie es ursprünglicherweise die Jäger und Sammler getan haben. Also wo ich gelebt habe in Nordamerika und teilweise auch in anderen norwegischen Regionen, wo ich war, ist es vielleicht noch ansatzweise möglich. Aber na klar, umso zivilisierter, umso schwieriger. Und wenn ich ans Land denke, dann ist es für mich auch so, dass die Idee von Landbesitz, glaube ich, eine relativ neue Idee ist. Und das ist ja irrsinnig auf eine Art, weil so wie wir es kennen, dass Leute Tiere gerne besitzen, sogar Wildtiere gerne besitzen und auch Land gerne besitzen, denke ich, dass es ursprünglicherweise eine hütende Einstellung zum Land gab. Und es ist auch bekannt ist, dass es zum Beispiel Flächen und Orte gab, da gab es etwas in großer Menge und dann war es auch erlaubt, da hinzureisen und vielleicht da sogar etwas zu nehmen. Aber das hieß dann nicht, dass es einem gehörte und dass man es regulieren kann. Also es gibt ja auch gute Beispiele dafür, dass Natives zum Beispiel Plätze in ihrem Gebiet hatten, die waren so reich, dass sie auch andere hatten teilhaben lassen und sozusagen ihnen Geleit gegeben haben, dass sie da reingehen konnten und man sich geeinigt hat, wie man das gemeinsam nutzt. Und ich denke, dass Dinge, die allen zugutekommen, also Wasser, Boden, Luft, Pflanzen, Tiere, die sollten nicht privat im Besitz von irgendjemandem sein, sondern es braucht hütende Menschen, hütende Gemeinschaften, die das im Blick haben und die vor allen Dingen gutes Verständnis davon haben, dass das die Lebensgrundlage von allen Menschen ist. Und was aus meinem Wildnisleben ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist, wir haben gelernt und immer wenn wir Überfluss hatten, ihn zu teilen, ihn zu verschenken. Weil die Idee ist, wenn ich schenke, so wie ja die Natur auch Überfluss produziert, sie verschenkt und sie verschenkt, wenn ich meinen Überfluss verschenke, anstatt ihn anzuhäufen und einen Zaun drum zu bauen, dann gebe ich etwas ins System, ins Netz des Lebens. Ja? Ich schenke was. Und die Idee ist eigentlich, wenn ich brauche oder wenn ich auch in Not bin, wird auch mir geschenkt werden. Und die Grenze zwischen Nehmen und Geben verschwimmt. Also bei uns hieß es, Geben ist erhalten. Und ich denke, dass da viel Sinn drin steckt, dass ich eigentlich schenke und auch im Sinne von, es gehört nicht mir, sondern ich verschenke einfach, was mir auch gegeben wurde, in dem Bewusstsein, dass ich auch beschenkt wurde und wieder beschenkt werde. Und ich denke, dass, also es ist ja genau der Gegenentwurf zu heutigen Erfolgsgeschichten, wenn jemand wahnsinnig viel Geld, Land oder irgendwas anderes anhäuft. Es ist ja in unserer Kultur, als wird er als Held gefeiert teilweise oder als besonders erfolgreich, auf so eine Leute, früher in indigenen Kulturen wurden Leute sozial geächtet, die viel haben und nicht viel geben. Es ist sozusagen es ist genauer Gegenentwurf. Also es wäre sozusagen, es würde beschämend für jemanden sein, wenn er wahnsinnig viel anhäuft, ja, also und dann zum Beispiel Steuerflucht betreibt, um weniger geben zu müssen. Und da wurde jemand früher für geächtet.
Genau.
Und wurde klar gemacht, es ist kein soziales Verhalten.
Genau, das ist hier, also genau, was du sagst, ist in der Kultur, wo ich jetzt gerade bin, auch so, dass die Idee des Geschäftsmannes, also der günstige Ressourcen nimmt und sie dann teurer weiterverkauft, ist hier eine Beleidigung. Also ja. Wenn sich hier Menschen miteinander unterhalten, dann setzen sie meistens noch voraus oder sagen ganz klar, ich bin übrigens kein Geschäftsmann, du musst keine Angst vor mir haben, ich bin ehrlich. Und das ist ja in Deutschland dann gleich wieder, ja, also da will man ja ein Geschäftsmann sein und da ist es ja eine Beleidigung, wenn man sagt, ja, du bist kein Geschäftsmann und hast keine Qualitäten in dem Bereich, dann ist es ja eine Abwertung, also eine Verkehrung der Werte von früher. Also das heißt, du bestätigst das ja auch so ein bisschen jetzt mit dem, was du sagst, was ich eigentlich auch befürchte. Das heißt, wie ist dann die Möglichkeit, da rauszukommen? Also da würde ich gerne ein Beispiel jetzt bringen. Ich habe einen guten Freund jetzt gerade wieder in den Bergen besucht und der hat mit seiner Familie angefangen, diese Permakulturprinzipien seit 10 Jahren umzusetzen und hat praktisch aus einem schon relativ schönen Stück Land hat er jetzt aber einen Waldgarten gebaut. Also das heißt, er hat viele Nussbäume angepflanzt, hat viele Apfel- und Birnensorten angebaut, hat viele Beerenbüsche darunter gepflanzt und hält ein paar Tiere, mit denen er dann diese Nährstoffe entweder aus dem Wald oder aus den Allmendeflächen zu seinem Garten bringen kann, um dort dann Sein Gemüse oder halt auch die Himbeere braucht ja auch relativ viel Stickstoff, dann anzubauen und zu fördern. Und der hat jetzt eine Situation, die ist halt, also paradiesisch, ist fast kein Wort dafür. Also sozusagen dieser Waldgarten oder Avalon, ne, dieser Apfelgarten, den man sich vielleicht aus den alten Mythen noch vorstellt, so ähnlich sieht das jetzt bei dem aus. Ist das eine Variante, dass wir so als Stadtmenschen versuchen, wenigstens auf kleinstem Territorium, das uns zur Verfügung steht, erstmal so Waldgärten anzulegen? Oder ist es so, dass das zu viel Arbeit ist und wir erstmal jetzt politisch aktiv werden müssen, um Landfragen ganz generell oder soziale Fragen zu klären? Oder ist beides möglich? Kann man in der Stadt leben? Also Patrick Barb hat mir neulich gesagt, dass der einzige Ort, an dem wir noch Widerstand leisten können, ist Berlin, weil dort die Vielfalt noch so groß ist an unterschiedlichen Gedanken, dass wir uns da vernetzen können, direkt miteinander ins Gespräch kommen können und direkt miteinander arbeiten können. Wobei ich ihm dann entgegne, aus meiner isolierten Perspektive hier, dass die Menschen, die aus Berlin jetzt zu mir kommen und mit denen ich zu tun habe, sind so, ja, ich versuche jetzt nicht mehr bewertend zu sein, aber ich würde jedem davon raten, erstmal ein paar Wochen, wenn nicht Monate, entgiften, um überhaupt erstmal wieder in der Lage zu sein, diese Sprache der Natur zu verstehen, um überhaupt auch Lösungen wieder klar sehen zu können, weil der Körper dieser Stadtmenschen ja häufig so vergiftet und gehandicapt ist, dass sie ja diese Pionierarbeit, die eigentlich nötig ist, um diese Waldgärten anzulegen, damit wir wieder vernünftig leben können, ja gar nicht leisten können, weil sie es entweder auch geistig nicht sich vorstellen können, aber auch weil sie körperlich gar nicht dazu in der Lage sind. Also wo ist der Ansatzpunkt in unserer Technokratie jetzt? Was ist der erste Schritt?
Also, da sind wir jetzt bei also einer spannenden Frage natürlich. Und wenn ich jetzt sagen würde, was ich glaube, was es ist, dann wären wir dabei, dass ich jetzt den Experten spiele. Ich kann natürlich schon sagen, was ich denke, was es ist, aber ich glaube, dass was nicht so sinnvoll ist, ist in Oder-Kategorien zu denken. Also jeder von uns ist einzigartig. Jeder von uns birgt ganz tolle Talente. Wenn er sich die Zeit nimmt, diese zu entdecken, dann werden die auch stärker und er wird sie ins Leben bringen können. Und der eine ist halt unglaublich gut und macht Permakultur und er macht es mit einem glühenden Herz und die Leute kommen zu ihm und merken, wow, das ist echt, was du kannst. Das ist echt beeindruckend. Und der andere sitzt in Berlin und macht vielleicht Dialogforen auf mit der Frage, hey, wem gehört eigentlich Berlin? Oder wem gehört eigentlich das Land? Oder wem gehört eigentlich das Wasser? Also das Schwierige daran ist, und ich mache das ja schon lange und oft und kenne natürlich die Verlockung, was ist jetzt zu tun? Was mache ich jetzt? Und diese Antwort kann nur jeder ganz alleine und in Ruhe für sich finden. Und da gebe ich dir, glaube ich, recht. Vielleicht hilft es da mal eine Zeit lang, sich rauszunehmen und sich überhaupt wieder zu hören. Also sich überhaupt zu spüren und zu wissen, was ist eigentlich meins? Und das finde ich, die allerwichtigste Sache ist dabei, sich Zeit für sich zu nehmen, um rauszufinden, was ist denn meins? Und da ganz frei zu sein, es könnte alles sein. Es könnte auch sein, dass ich mit meinem Laptop ganz viele tolle Sachen über das Land schreibe. Das wäre da auch in Ordnung. Aber ich glaube, es ist für jeden eine Reise, jedenfalls war mein Leben so und deswegen antworte ich auch so. Es ist einfach eine eigene Reise, das zu wissen, was ist da meins, was ist mein Beitrag. Ich finde es toll, wenn Leute wie bei mir im Dorf Permakultur machen oder wir machen eine solidarische Landwirtschaft oder wir kümmern uns um unsere Kinder gemeinschaftlich. Wir haben einen Naturkindergarten gegründet, wir haben Schulen gegründet. Ich gehe mit Leuten in den Wald. Das sind alles tolle Sachen. Das sind aber meine Sachen, die ich toll finde. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, dass jeder sich die Zeit für sich nimmt, um zu überlegen, hey, was ist mein Beitrag? Womit fühle ich mich wohl und womit fühle ich mich auch lebendig? Weil was ich auch erlebt habe, ist sowas wie, ja, ich weiß so kognitiv oder aus dem Verstand, das müssen wir jetzt alle machen. Ich spüre mich dabei, aber nicht lebendig oder ich fühle mich nicht, als würde ich genau ich sein, sondern ich mache was mir gesagt wurde, was ich jetzt zu tun habe. Und da sind wir genau wieder in der Schule. Und da fände ich es besser, wenn erstmal offen ist, was jetzt zu tun ist, weil es gibt überall was zu tun. Und auch das Unkomfortable einzugehen, ich weiß es gar nicht genau, ja, so kann es sein. Und nimm dir doch die Zeit, um rauszufinden, womit fühlst du dich lebendig, mit welchem Beitrag an der Gesellschaft. Weil natürlich kann ich mich auch lebendig fühlen, wenn ich nur vorm Fernseher sitze vielleicht. Aber ich glaube, auf lange Sicht wollen Leute der Gemeinschaft was Gutes beitragen. Davon gehe ich immer aus. Und da wäre dann spannend, wie kann ich meine Lebendigkeit dienen, damit ich gesund bleibe, damit ich sozial verträglich bin, sozial kompetent bleibe. Und wie kann ich gleichzeitig der Gemeinschaft, und wenn ich Gemeinschaft sage, meine ich immer Erde, Tiere, Pflanzen, Elemente, Menschen, kommende Generationen, Vorfahren. Also das ist die große Gemeinschaft, die ich denke. Und das wäre mein Appell sozusagen. Leider gibt es kein Patentrezept von irgendeinem Experten, sondern es gibt nur die Frage, wer bin ich, was möchte ich beitragen und was brauche ich dafür, um das rauszufinden.
Okay. Wow, das ist eine schöne Antwort. Wenn ich jetzt so die etwas pessimistischere Perspektive vertreten darf, würde ich gerne einfach mal anführen, vielleicht wenn das, natürlich ist es ja sinnvoll, wenn jeder versucht, erstmal in sich selber zu spüren und selber versucht zu gucken, was sind seine Fähigkeiten. Jetzt haben wir aber so globale Probleme. Also zum Beispiel in Deutschland ist es ja mit der Schweinehaltung. Wir haben ja diesen Skandal mit der afrikanischen Schweinepest, die dafür sorgt, dass immer größere zentral bewirtschaftete Mastbetriebe in Deutschland ja, sich ausbreiten und dafür sorgen, dass auch durch die Förderung der Grünen, durch diesen wie nennt sich das, was da in den was vergast wird, der ganze Abfall von den Schweinemastanlagen, worauf ich hinaus will, dass selbst das Wasser jetzt mit Nitrat vergiftet wird. Das heißt, selbst wenn ich jetzt meine kleine Gemeinschaft hätte und dann in meiner Nachbarschaft macht plötzlich ein Schweinemastbetrieb auf mit 30.000 Tieren und das Wasser und der Boden in meiner Umgebung wird plötzlich mit NH4, also Ammoniak verseucht, sodass dann Nitrat entsteht, sodass meine Wasserquelle und der Boden plötzlich freies Aluminium bekommen oder Nitrat ist ja auch krebserregend, dass die Luft verpestet wird. Sozusagen, wir haben ja Ansätze von Menschen, die in den 60er Jahren, wie zum Beispiel Theodor Kaczynski, die gesagt haben, wir müssen in den Wald gehen, ja, aber um uns zu verstecken, um Alternativen zu finden und auch um aktiv Widerstand zu leisten. Also Derek Jensen zum Beispiel ist ja eigentlich ein der Richtung, obwohl sie sich, glaube ich, auch von den Theorien von Theodor Kaczynski so ein bisschen distanzieren. Aber theoretisch sagen sie ja auch, wir müssen zwar eine Gemeinschaft haben, damit wir den gestärkten Rückhalt haben. Aber wenn wir jetzt so von dem romantischen Ureinwohner ausgehen oder den Ureinwohnergemeinschaften, die sind ja aktiv vernichtet worden. Also bei Südamerika kann man sich streiten oder auch Nordamerika, ob das jetzt die Pocken waren und aus Versehen. Aber wir können zumindest nachweisen, dass aktive Genozide stattgefunden haben. Und ich habe jetzt gerade Cäsar gelesen und da auch schon gesehen, dass selbst da, wenn Stämme dieses Märtyrerprinzip vertreten haben, also das heißt, wenn sie sagen, mein Leben ist weniger wert als das Leben meiner Gemeinschaft und meines Stammes, dann wurde praktisch der gesamte Stamm ausgelöscht, also als Bestrafung der ganzen Sippe, also dass da schon Genozide stattgefunden haben. Also es ist ja nicht ohne Grund, dass wir die ganzen Indianer, darf man ja gar nicht mehr sagen, wie nennt man das denn, ja, die Stammesgesellschaften verloren haben. Also wenn wir da dieses Ganzheitliche nicht berücksichtigen und gegen diese technokratische Diktatur, wie sie jetzt ja Claudia von Werdorf oder Viktoria Knobloch bezeichnen, wenn wir dagegen nicht vorgehen, sind wir dann nicht naiv und werden dann irgendwann überrannt, so wie das die Ureinwohner hier überall erfahren haben?
Möglich, ja. Also das würde ich auch nicht verneinen. Also genau, und wenn jemand erkennt, dass das so ist und die Gefahr so ist und er sich dazu die Notwendigkeit sieht, so wie es Indigene ja auch gemacht haben, wenn die Notwendigkeit klar war, etwas zu schützen, Land zu schützen, im Notfall wurde dafür auch gekämpft, also auch das Leben gelassen. Und dann ist es da, wäre es für mich auch völlig in Ordnung zu sagen, hey, hier, ich werde hier bedroht, mein Land wird bedroht, mein Wasser wird bedroht, ich gehe dagegen vor. Ja. Also da, das, ich sage jetzt nicht, dass man da nicht politisch aktiv werden soll. Aber was ich sage ist, ich kenne auch Leute, die werden wahnsinnig aktiv in all diesem Außen und da haben sich aber nie mit sich selber beschäftigt und verlieren sich da drin und sind irgendwann völlig fertig und im Burnout und vielleicht sogar völlig alleine und total unzufrieden. Kenne ich genügend, weil sie haben irgendwo gehört, ja, wir müssen jetzt das tun. Und der hat gesagt, wir müssen jetzt da in den Widerstand, wir müssen jetzt da. Und wenn sie aber immer nur aus einer Angst, immer nur aus einer Bedrohungsszenario, ist es auch ein sehr ungesundes Leben für sie. Und wenn ich selber zum Beispiel Kinder und Gemeinschaft habe, kann ich so einfach nicht lange leben. Das ist keine verantwortungsvolle Haltung auf eine lange Zeit. Jetzt würde jemand anders sagen, ja, Bastian, aber die Bedrohungslage ist so hart, wir können uns das anders nicht erlauben. Dann sage ich, okay, dann entscheide dich, also ich kann dir nicht sagen, was richtig ist. Dann musst du diesen Weg so gehen und was ich daran unterstützen kann, unterstütze ich. Aber da sind wir wieder bei individuellen Entscheidungen, da sind wir wieder bei Indigenen, wenn man sich vor allen Dingen die Sechs Nationen anguckt und wie wichtig es war, dass Leute individuell entschieden haben, was für sie richtig ist und es gab keine Handhabe, sie zu etwas zu zwingen. Das war ein wichtiges Gebot, jedenfalls in dem Bereich, wo ich da geforscht habe. Und sind wir wieder im Gleichen. Jemand im Stamm fühlt sich dazu berufen, jetzt die Bäume zu besetzen und zu sagen, ey, ich bleibe jetzt hier. Und die anderen sagen, ey, okay, macht es. Aber er hat nicht den Anspruch, moderalisierend zu sagen, ihr müsst es aber alle tun. Sondern er macht es, was er tut. Und wenn er das tut und das andere berührt, werden sowieso Leute folgen und es auch machen. Und da sehe ich so einen Punkt. Ich sehe nicht in dem, was müssen wir jetzt alle machen? Da gibt es wahnsinnig viel und das sind alles ganz richtige Anliegen, sondern eher eine Frage, wie mache ich das? Mit welcher Haltung? Mit welcher Einladung an andere? Und auch habe ich in mir so viel aufgeräumt, dass ich weiß, wo kann ich kämpfen? Wo bringt's was? Wo bringt's nichts? Und wie nutze ich meine Energien? Wie nutze ich mein Leben am besten? Und da erlebe ich einfach auch oft Leute im Widerstand, im Kampf und im Aktivismus für eigentlich was Gutes und sehe aber, wie sie dabei vielleicht kaputt gehen. Natürlich machen sie trotzdem was Gutes, aber da fehlt für mich da ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung zu entscheiden, was ist ein guter Weg zu gehen in dem, was ich da tun will.
Ja, sehr schön. Ich kann dir da voll und ganz zustimmen. Ich hatte jetzt nur an Beispiele auch gedacht, wie Menschen, die halt versuchen, in unserem System in Deutschland jetzt auch ja, diesen schönen Weg zu gehen. Also ich mache eine kleine Schule auf, entweder eine Waldorfschule oder Montessori oder eine freie Schule und einen Waldkindergarten und versuche alles in der Umgebung zu kaufen, meine Farmen zu unterstützen oder selber sogar ein bisschen was anzubauen. Nur ist es halt so schwierig geworden, auch, also es sind dann ja diese Kleinbauern sozusagen, da auch ohne großes Kapital da überhaupt so einen Anfang zu finden. Also ich habe jetzt Freunde erlebt, die mussten sich da riesige Kredite nehmen, um überhaupt einen Anfang zu bekommen, wenn sie versuchen, da mit Tieren zu leben und ein bisschen Land zu pachten. Oder kennst du da konkret auch entweder Finanzierungsmöglichkeiten oder Gemeinschaften, bei denen man anknüpfen kann, wenn jemand sagt, ich bin entweder eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel, die wirklich ihre Kinder gesund ernähren will und aber raus will aus diesem, ja, aus diesem Hamsterrad, Hartz IV oder ich muss jetzt da mich der Bürokratie unterwerfen. Oder auch, wenn man jetzt so einen 9-to-5-Job hat, wo, wenn man jetzt aber versteht, also wenn man das nachvollziehen kann, ja, ich will eigentlich auch gutes Wasser, ich will frische Luft, habe aber nicht die finanziellen Mittel, um jetzt und auch nicht die Kraft, um jetzt hier Pioniergeist zu machen, aber meine Priorität liegt schon darauf, gesunde Nahrung zu bekommen und ein gesundes Umfeld. Wo kann so jemand anfangen? Gibt es Beispiele, Gemeinschaften, die offen sind, die in Deutschland sagen oder in Europa, die du kennst, die sagen, ja, komm zu uns, wir haben die Ressourcen und du musst nur mitmachen und dich einbringen und dann läuft das?
Also da gibt es bestimmt viele Adressen. Ich kenne jetzt nur ein paar. Es gibt dieses Global Eco Village Network, das ist ja sogar global. Die haben aber auch in Europa ein gutes Netzwerk und das ist GEN, das ist auch gefördert. Da sind auf jeden Fall Adressen dabei, wo Leute schon viel gemeinschaftlich tun. Dann gibt es natürlich dieses Europopia-Buch für Deutschland, ist es, glaube ich, nur, wo Gemeinschaften drin sind.
Ja, ja, dann gibt es auch ganz europaweit, ja.
Ah, europaweit, also so gibt es das alles. Ich glaube persönlich, wenn jemand dann die Entscheidung getroffen hat, was er will, dann geht es nicht so schnell, sondern das ist dann ein Prozess. Wenn er sich aber aufmacht und dann entschlossen ist, natürlich mit Hilfe wie jetzt von solchen Adressen, dann ist es an der Zeit loszuziehen und sich auf die Suche zu machen. Und da kann jetzt so dieses Gehen, heißt das Netzwerk oder halt Rotopia oder wir haben immer wieder Leute auch im Dorf, die machen so, die helfen einfach auf Biohöfen mit 4 Stunden und kriegen dafür Logis und Verpflegung. Willing Workers on Organic Farms heißt es, Hufen, glaube ich, ja. Und lernen einfach so Orte kennen. Und ich glaube, von da aus, das ist so der Anfang der Reise. Und dann geht es einfach weiter und dann wird es, glaube ich, für jeden Hinweise geben oder Möglichkeiten geben, irgendwo anzukommen. Klappt nicht beim ersten Mal, klappt nicht beim zweiten Mal, vielleicht um seinen Platz da zu finden. Also das wären die Adressen, die mir direkt einfallen.
Ja, wunderbar, klasse.
Ja.
Letzte Frage noch zu der jetzigen Situation. Also du bist in Deutschland aktuell.
Mhm.
Und wie ist da die Situation, wenn du Kinder hast? Fühlst du dich da noch wohl oder ist es gerade schwierig geworden? Ist sich da was in eine merkwürdige Richtung oder siehst du optimistisch in die Zukunft?
Also optimistisch nicht unbedingt. Also ich glaube, es ist auf der, also es sind jetzt Leute gefragt, die sich wirklich aktiv dafür einsetzen, wie sie so leben wollen. Und es ist, also ich bin froh, dass ich nicht in irgendeiner Großstadt lebe, sondern ich sehe also Kinder in Deutschland, gerade in der Schule, also müssen einfach Maßnahmen mitmachen, die zweifelhaft sind, wo auch ungeklärt ist, wie es eigentlich dem Kindeswohl dabei geht. Und das Kindeswohl steht laut UN-Kinderrechten also an oberster Priorität bei allen politischen Entscheidungen. Und ich bin ganz froh, dass ich noch kein Schulkind habe. Und ich bin froh, auf dem Dorf zu leben und eigene Strukturen erschaffen zu haben, wo wir uns um die Kinder gemeinsam kümmern und viel gestalten können, wie es ihnen geht. Ich kann Leute sehr gut verstehen und kenne auch, ehrlich gesagt, mittlerweile viele schon, die Deutschland verlassen haben aufgrund der aktuellen Lage, weil sie es sich und ihren Kindern nicht mehr antun wollen, wenn Kinder stundenlang eine Maske tragen oder sich testen lassen müssen oder anderes oder sozial distanzieren sollen. Aber das ist natürlich ein großes Thema, wo Leute verschiedene Meinungen haben. Meine persönliche ist, dass es zweifelhaft ist, ob der Schaden nicht größer ist als der Nutzen. Und ich denke, ich kenne ganz, ganz viele Leute, die noch aktiver als vorher geworden sind, um eigene Bildungsprojekte, eigene Lernräume jetzt zu gestalten und zu sagen, nee, wir verlassen jetzt hier nicht unser Land, ja, wo wir leben, wo wir regional vernetzt sind, sondern wir bauen jetzt die Sachen auf und nur im allergrößten Notfall würden wir das Land verlassen. Und so sehe ich es auch. Es gilt jetzt darum, Eigenverantwortung zu nicht nur zu reden, sondern zu machen. Und das heißt, Verantwortung übernehmen heißt, Antworten zu finden auf die Bedürfnisse, die ich gerade habe. Und das heißt für mich zum Beispiel Lernumfelde für Kinder, die gesund sind, die förderlich sind. Heißt natürlich noch vieles mehr, aber das war jetzt spezifisch die Frage. Und da wird es für mich in die gleiche Richtung gehen, dass es darum geht, wie können wir Kindern schönes Lernen ermöglichen. Und da ist, glaube ich, gerade eine Menge Heldentum und eine Menge Pionierarbeit wieder gefragt, dass Leute sich zusammentun und da aktiv werden.
Ja. Klasse, schön. Mhm. Kannst du uns noch so Netzwerke empfehlen? Also das zum Beispiel, weil du gesagt hast mit Kindern, wo können Eltern ihre Kinder vielleicht zu dir schicken oder wo sind Ausbildung oder dieses Wissenschaft, Freiheit oder sowas? Also was kannst du noch empfehlen? Oder wo kann man Kontakt aufnehmen mit dir?
Also ich habe eine Wildnisschule, wildnisschule-waldcoats.de. Aber ich kann natürlich immer nur im Jahr so ein paar Kinder mit Kursen versorgen. Grundsätzlich, glaube ich, ist gut, immer regional zu schauen. Da sind wir wieder bei Natives. Die haben sich immer regional vernetzt, zu schauen, was ist bei mir. Und sich vielleicht auch kenntlich zeigen, zu sagen, hey, ich suche was. Ich kenne genügend Leute, die machen Aushängen und sagen, ich suche das und das und das. Ich weiß nicht, ob es das hier gibt, ruf mich mal an. Also da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Ich finde raus, was ich will. Hey, ich will das und das für meine Kinder. Ich finde niemanden, also hänge ich es im Supermarkt auf, tue meine E-Mail-Adresse daran und sage, Leute, meldet euch, wir müssen uns vernetzen. Ich habe Lust, mit euch was zusammen zu machen. Und dann werde ich regional aktiv und bild regionale Netzwerke. Das wäre so mein Vorschlag. Ansonsten gibt es natürlich, was Bildung angeht, wahnsinnig viele Initiativen. Der Gerald Hüther hat, glaube ich, gerade wieder was mit Lernlust gestartet. Da geht es auch darum, dass regionale Initiativen gegründet werden. Da kann man sich auf jeden Fall mit beschäftigen. Lernlust müsste man im Internet nachschauen. Aber grundsätzlich denke ich, vor allen Dingen regional Ausschau halten, Leute ansprechen, Aushänge machen, und sich selber die Frage stellen, was will ich? Das finden und Leute darüber informieren und sich auch zeigen, den Mut zu haben, zu zeigen, hey, das ist, was ich eigentlich will. Finde ich noch Leute, die da mitmachen? Und meistens gibt es eine Menge, die auch Interesse haben.
Okay. Und jetzt noch eine allerletzte Frage, weil mich das persönlich interessiert und ich bin dazu übergegangen, jetzt meine Gäste darauf nochmal, so diese persönlichste Frage sozusagen. Woran glaubst du? Also gibt es für dich sowas wie eine lebendige Erde, ein höherer Geist, irgendwie ein Gott oder hast du ein bestimmtes Glaubenssystem?
Also ich glaube definitiv an eine lebendige Erde. Ich glaube an viel Weisheit, was in der Wildnis liegt. Ich glaube an die Friedfertigkeit und die Gemeinschaftsfähigkeit des Menschen. Ich glaube, dass der Mensch grundsätzlich sehr kooperativ und sehr nach Liebe und Zugehörigkeit suchend auf diese Welt kommt. Und ich glaube, dass dieser Kern zwar mit zivilisierten Schichten ummantelt ist und gerade noch stärker unter Druck steht, aber ich glaube, dass er unverwundbar, im Prinzip im Kern unverwundbar ist und immer aktiv ist. Und ich glaube, eine starke Verbundenheit zu Tieren, Pflanzen, Elementen und Vorfahren und kommenden Generationen und glaube daher auch eine große Verantwortung ans eigene Handeln. Und bin der Meinung, dass wir in einer Zeit leben, wo es darauf ankommt, ja, Verantwortung dafür zu übernehmen, was ich möchte und wie diese Welt aussehen soll und den Glauben, den ich habe, auch zu manifestieren in Handlungen. Und meine Handlung zum Beispiel heißt, dass ich rausfinden möchte, wie lebe ich so, dass die, mit denen ich mich verbunden fühle und auch mit der lebendigen Erde, dabei wenig Schaden nehmen, vielleicht sogar, dass ich ihnen was geben kann. Ja, und das ist so persönlich auch meine Motivation, mich in Dinge einzubringen. Weil ich möchte meinem Sohn und seinen Enkeln sagen können, ich habe probiert, dass es euch hier gut gehen kann zwischen den Steinen, Pflanzen und dem Himmel und der Erde und den Sternen und dem Mond und der Sonne. Ja.
Wow, vielen, vielen Dank, Bastian. Das ist ein wunderschönes Interview mit dir. Ganz toll, dass wir uns so auf die Art und Weise kennen. Und ich hoffe, die Zuhörer können das auch so genießen wie ich. Dann hab vielen Dank für deine Zeit
Ja.
und vielleicht bleiben wir in Kontakt.
Ja, danke für die Einladung und war schön, so ein Gespräch geführt zu haben. Und ich habe ja auch dich da ein bisschen beobachtet übers Internet und gesehen, wie naturnah du lebst und mit den Tieren verbunden bist. Das war sehr auch sehr inspirierend, das zu sehen.
Okay, auf Wiederhören.
Ciao.